Hallo, hier ist Nanni und neben mir sitzt Hani und wir möchten, bevor unsere Folge Nummer 9 von VR Podcast startet, ganz kurz was sagen. Wir haben wieder versucht, unsere Tonqualität etwas zu verbessern. Dies ist uns in Teilen sicherlich auch gelungen, doch leider haben wir beim Abmischen festgestellt, dass wir jetzt ein regelmäßiges Popgeräusch haben. Wir werden weiter daran arbeiten und in Folge 10 einen neuen Versuch starten. Danke und viel Spaß bei der Folge Nummer 9.
Hallo an alle Hörer da draußen, hallo an Sascha aus Berlin, hallo an Nanni.
Hi.
Ich bin Hanni und ihr hört den VR-Podcast, die Folge 9. Und ja, hier sind die Infos der 23. Kalenderwoche 2016. Moto Racer 4, erster Teaser und VR-Support für die PS4-Version bestätigt. Neo Eye, 360 Grad Ansteckkamera für Android-Smartphones. Steven Spielberg arbeitet an familienfreundlichem VR-Projekt und neue Physik-Engine für glaubhaftere Interaktionen mit der virtuellen Umwelt.
Pünktlich zur E3 in Los Angeles gibt es einen ersten Teaser zum Motocross-Rennspiel Motor Racer 4, das im Oktober veröffentlicht werden soll. Für die PS4-Version wurde außerdem auf der Messe offiziell die VR-Unterstützung bestätigt. Damit können sich vor allem PS4-Spieler, die mit dem Gedanken spielen, in die VR-Technik zu investieren, auf den Release am 13. Oktober freuen. Dank der Unreal Engine 4 macht das Spiel einen sehr guten Eindruck und soll sehr abwechslungsreich ausfallen. Mal brettert man durch die USA, dann durch eine Wüstenlandschaft und selbst schwer zugängliche Orte wie das Himalaya-Gebirge sollen vor den Motorradfahrern nicht sicher sein. Einen ersten Eindruck hiervon liefert auch der neue Teaser. Durch die Umsetzung des Teasers kann man zumindest als VR-Begeisterter einen kleinen Eindruck der VR-Möglichkeiten bekommen.
Das Projekt Neo Eye der beiden Unternehmen i3D Microelectronics und Eltron Technology soll die kleinste vollsphärische Kamera der Welt sein. Sie wird an den USB-Port des Smartphones angesteckt und soll 360-Grad-Videos mit 720p und 60 Bildern pro Sekunde sogar in stereoskopischem 3D liefern. Bei einem Preis von unter 180 Euro und einem Durchmesser von gerade einmal 3 cm darf natürlich keine High-End-Qualität erwartet werden. Das bestätigen auch erste Testvideos, die im Internet kursieren. Es handelt sich mehr um ein witziges Gadget für Hobbyfilmer. Die Kamera soll zum Weihnachtsgeschäft 2016 in den Handel kommen.
Die Virtual Reality Company, bei der auch Steven Spielberg als Berater im Vorstand sitzt, sammelt von Investoren 23 Millionen US-Dollar ein. Ziel ist es, hochwertige VR-Inhalte zu produzieren. Darunter ist auch eine familienfreundliche VR-Erfahrung, die gemeinsam mit Spielberg umgesetzt werden soll. Über den konkreten Inhalt des Filmprojekts ist bislang nicht bekannt. Aber die Spekulation, dass es sich dabei um einen VR-Spin-Off zu Ready Player One handeln könnte, ist naheliegend. Der Film, bei dem sich die Story komplett um Virtual Reality dreht, soll 2018 in die Kinos kommen und wird von Spielberg produziert. Für viele VR-Enthusiasten ist das gleichnamige Buch eine absolute Pflichtlektüre. Das Unternehmen bezeichnet das gemeinsame Projekt mit Spielberg als familienfreundlich. Dies würde zu einem Spin-Off des Films auf jeden Fall passen.
Ein großes Problem in der virtuellen Realität stellt die sehr eingeschränkte Immersion bei der Interaktion mit virtuellen Gegenständen dar. Einige Entwickler versuchen dieses Problem mit Hardware wie Handschuhen oder Exoskeletten, die entsprechendes Feedback geben und Widerstand leisten, zu lösen. Einen anderen Lösungsansatz versucht das Start-up-Unternehmen Midas Touch Games. Eine neue Physik-Engine soll dafür sorgen, dass sich bewegende Dinge wie Fahrzeuge, Tiere oder andere Personen beim Aufeinandertreffen physikalisch korrekt und glaubhaft verhalten. Testpersonen berichten positiv über ihre Erlebnisse mit ersten Demo-Anwendungen. So soll sich das VR-Erlebnis auch ohne haptisches Feedback recht lebensecht anfühlen. Eine erste Beta-Version soll in Kürze für Entwickler freigegeben werden.
Ja, das waren unsere Infos dieser Woche. Hiervon hat mich persönlich Motor Racer 4 am meisten begeistert. Ich bin ja ein kleiner Rennspiel-Freak. Und da fand ich es noch ganz interessant, dass Motor Racer 4 zusammen mit dem Teaser einen kleinen Ausblick gibt. Zwar, ich weiß nicht, du hast den Teaser wahrscheinlich nicht gesehen?
Nein.
Nein. Ich hatte ja in der News kurz abgerundet, dass man einen kleinen Ausblick auf die VR-Möglichkeiten bekommt. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie die VR-Welt dargestellt ist, aber sie haben in dem Teaser sehr schön es gemacht, praktisch den Helm des Motorradfahrers von vorne gefilmt, sodass man die Welt, wo er drin rumgefahren ist, mit all seinen Bewegungen, nur durch das Spiegelbild des Visiers gesehen hat. Das wiederum ja so ein bisschen den Eindruck geben würde, dass man eigentlich die VR-Brille aufhat. Und wenn man sich dann noch vorstellt, auf einem Motorrad zu sitzen, ist das natürlich ungleich interessanter, als wie ich es mir bislang immer vorgestellt hätte, wie zum Beispiel bei Gran Turismo Sports, was demnächst ja kommen wird. Im Auto kann ich mich ja nur beschränkt eigentlich in meinem Auto umschauen, aber so richtig an der Rennstrecke ändert sich ja nicht viel. Ich kann links rausgucken, kann rechts rausgucken, aber richtig vonnöten, weil man ja doch eigentlich als Autofahrer stark ausschaut, hat das ja nicht so den fürchterlichen Nährwert. Aber in diesem Motorracer-Spiel, wo ich auf Crossmaschinen sitze oder durch Innenstädte fahre, wo ich mich umschauen muss und sowas, ist das natürlich gleichwohl viel interessanter noch, wenn es denn vernünftig funktioniert im Punkto wieder Framerate und Motion Sickness.
Ja, spannend.
Ja, insofern ich...
Also,
ja, insofern ist dies vielleicht auch einer der ersten Blockbusters, die
meinst du, Motor Racer 4 ein Blockbuster? Ich kenne kein Motor Racer-Spiel bisher.
Aber. Ja doch, ich habe alle drei vorherigen Titel gespielt. Ist es für sich gesehen natürlich kein Blockbuster in generelle Motorsport oder Sport, also Autosimulation oder Motorradsimulation schon. Und mit dem kleinen Tüpfelchen, dass es jetzt offiziell als VR-Unterstützung oder die VR-Unterstützung bestätigt wird, halte ich es schon als ersten kleinen Blockbuster für den Release-Termin des VR-Systems von PlayStation.
Mhm. Ja, finde ich spannend. Da könnte man vielleicht so einen Adapter dann verkaufen, so einen Motorradhelm-Adapter für die Brille.
Ja. Ja, insofern freue ich mich da ganz tierisch drauf und das wird sicherlich zu den ersten Spielen gehören, die ich mir auch dann kaufen werde.
Ja, ich werde es auch mal im Auge behalten. Ja, zu meiner Physik-Engine, da gab es auch ein schönes Video. Da sitzt so ein kleiner süßer Hund, den man anfassen kann, den man am Ohr kraulen kann und den man auf die Nase hauen kann oder so Sachen.
Ich habe das eben vielleicht auch noch nicht richtig verstanden in der kurzen News. Bedeutet das, meine Bewegungen, die ich im VR-Raum ausübe, führen zu realistischen Reaktionen der Gegenstände und Personen in der virtuellen Realität?
So soll es sein, genau. Okay. Und das soll dazu führen, dass man, ja, dass es sich realer anfühlt. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, aber also ohne ein Feedback zu kriegen. Aber ich denke, das ist so der günstigste Ansatz erstmal, das Ganze ein bisschen realistischer zu gestalten. Ja, und wenn man dem Hund dann ans Ohr fasst, dann bewegt sich das Ohr halt genauso, als würde es einem richtigen Hund ans Ohr fassen. So sagt man.
Leider ohne die Haptik natürlich dann dahinter.
Ja.
Das ist halt das, was nach wie vor fehlt.
Inwieweit natürlich dann so eine realistische Physik ausreicht, um das glaubwürdig darzustellen.
Weil, wenn ich jetzt mal das zu Ende spinne, wenn das alles realistisch dann eingesetzt wird und du berührst den Hund am Ohr und du merkst ja keinen Widerstand und bohrst deinen Finger ins Ohr rein, dann will ich die realistische Physik dann nicht mehr sehen.
Ja, da will ich dann aber auch kein Feedback haben.
Ja.
So ein Hunde-Innenohr, ja, nee.
Ja, Steven Spielberg hatte ich noch als News. Oder
der Stefan Spielberg, ja.
Du hast mir ja mal gesagt, dass er nicht mehr so richtig tolle Sachen in letzter Zeit gemacht hat.
Mir fiel jetzt auf Anhieb nichts ein, oder?
Der ist in der VR-Welt eingetaucht.
Ja, genau. den gibt es nur noch virtuell.
Ja, ich hatte die News jetzt auch ausgewählt aus dem Grund, dass, nur um nochmal auch aufzuzeigen, dass wieder ganz artfremde Branchen sich tatsächlich auch ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen. Obwohl gleich es auch wieder nur ein, nennen wir es mal Teaser zu seinem Film werden könnte und kein vollwertiges Projekt als solches wieder. Aber dennoch.
Vielleicht macht er ja den ganzen Film in VR am Ende. Wer weiß. Das wäre mal
eine Sensation.
Eine Sensation und ja, vielleicht das Comeback des Steven Spielberg.
Da reichen aber nicht 23 Millionen US-Dollar für aus.
Wieso? Die Kameras sind doch gar nicht so teuer. Alles andere bleibt doch beim Alten. Ja, so Kulissenbauer, die haben es dann auch schwierig wahrscheinlich, ne? Die müssen dann 360-Grad-Kulissen bauen. Ja, so ein vollwertiger VR-Film ist, glaube ich,
teuer.
Nicht mal eben gemacht.
Ja, wir dürfen gespannt sein.
Also ich denke, mit der Neo Eye wird es nicht funktionieren.
Was aber eine Überleitung.
Aber ich fand's trotzdem ein schönes Gadget.
Findest du das Gadget wirklich so cool?
Ja, irgendwie schon. Also eine Kamera, die du einfach so auf dein Handy steckst und
aber wenn
du dann losfilmen kannst.
Ja, aber möchtest du es wirklich auf dein Handy pappen, so ein Ding, oder nicht so ein Gerät lieber als Standalone-Gerät in der Hand halten? Weil wir haben ja auch mal die VR-Kamera von Samsung vorgestellt, die es immer noch nicht zu kaufen gibt, die in einer ähnlichen preislichen Liga spielt, wo man nicht ein extra Handy dann theoretisch braucht, um es drauf zu pappen und durch die Gegend zu rennen. Und also ich weiß nicht, irgendwie habe ich lieber die Kamera.
Letztendlich wahrscheinlich schon, aber die Kamera ist halt klein und die kann man immer mal so in der Hosentasche haben, denke ich. Also bei einer 3 cm Kamera, ja, das denke ich mal ist eher was für Schnappschüsse. 360 Grad Schnappschüsse.
Ja gut, aber die VR-Kamera ist auch nicht größer von Samsung.
Ist sie nicht?
Ja, sagen wir mal 5 cm im Durchmesser.
Ja.
Und die legt man ja doch eher mal auf den Tisch oder irgendwo hin alleine, als dass man sein Handy mit da dran pappt. Also ich habe so das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass Leute eigentlich ihre Handys sehr ungern aus der Hand geben.
Ja, das stimmt.
Man muss,
aber du hältst es ja dann auch in der Hand, wahrscheinlich.
Ja, ich bin gespannt.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich, wenn ich regelmäßig 360 Grad Filme machen wollen würde, auch zu einer Standalone-Lösung greifen, ja. Aber ja, für zwischendurch, für unterwegs, denke ich mal, nicht ganz übel.
Ja, ich werde mir auf alle Fälle mal ein paar Videos bei YouTube anschauen.
Ja, das soll es dann an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Und jetzt kommen wir zum Beitrag von Hani, Nani. Hani ist Nani.
Nani.
Von Nani ist Hani.
Ich, Nani. Du, Hani.
Und der handelt von was? Da war irgendwas mit einem Film, wenn ich mich recht erinnere.
Ein Film, nicht aus der Zukunft, aber von der Zukunft. Surrogates. Ja, und zwar möchte ich heute über diesen Film sprechen. Im Anschluss auch mit Hani ein bisschen diskutieren. Aber vorher vielleicht erstmal noch ein paar Fakten zu dem Film. Surrogates ist ein Science-Fiction-Film von 2009, der in der Zukunft spielt. Als Darsteller ist an der vordersten Front sicherlich Bruce Willis zu nennen. Da ich aber heute nicht über den Film sprechen möchte, sondern über den Inhalt und dessen Intention, werde ich nicht näher auf die Details eingehen. Nur so viel als VR-Nerd lohnt es sich, ihn einmal anzuschauen. So, nun zum Inhalt. Surrogates, was bedeutet Surrogates im eigentlichen Sinne? Übersetzt heißt Surrogate Leihmutter. Und so trifft dieser Titel zumindest im Ansatz den Kern des Films. Der Film startet mit der Aussage, wir sind nicht dafür gemacht, die Welt mit Maschinen zu erleben. Dies trifft den Inhalt des Films schon eher. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Menschheit es technologisch geschafft hat, sich perfekt mit einer Maschine bzw. Roboter zu verbinden. Bei den Robotern handelt es sich je nach dem Modell um täuschend echte Menschen mit Sensoren, die sämtliche Sinne des menschlichen Körpers abdecken. Diese Informationen werden dann an den sogenannten Operator, den Besitzer und Nutzer, weitergeleitet und dort als gewissermaßen echtes Erlebnis umgesetzt. Dies erfolgt durch einen Connector, dem Stinshare. Hier sitzt der Nutzer in einem Stuhl, verbunden mit zahlreichen Elektroden und einem Visor bzw. Brille. Über diese werden sämtliche Eindrücke dem Nutzer seines Surrogates vermittelt und zugleich erlaubt es dem Nutzer, sein Surrogate so zu steuern. Jetzt laufen die Roboter jedoch nicht in einer Fantasiewelt rum, sondern in der realen Welt. Hier erledigen sie all die Dinge, die sonst durch ihren menschlichen Gegenpart erledigt würden. Entscheidender Vorteil dieser Situation ist, dass somit das eigene Leben nicht mehr den Gefahren des Alltags ausgesetzt wird. Die Kriminalität sinkt, Krankheiten gehen zurück und je nach Lust und Laune ist das Leben so aufregend und schön, wie es hätte nie sein können. Ebenfalls kann in dieser schönen neuen Welt natürlich auch das eigene Ich aufpoliert werden. So kann hinter einer schönen Roboterfrau, die du gerade angebaggert hast, auch ein 180 Kilo schwerer Fettsack stecken. So kommt es auch dazu, dass echte Menschen in der Realität mittlerweile als Fleischberg bezeichnet werden, aber dazu später mehr. Mittlerweile nutzen 98% der Weltbevölkerung die Surrogates und ein Leben ohne sie ist undenkbar geworden. Nette Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel, dass Kriege sich nur noch wie Battlefield inklusive Respawn-Punkt anfühlen, sind inbegriffen. Sollte man doch einmal auf die Idee kommen, das Haus persönlich zu verlassen, ist der menschliche Geist damit völlig überfordert. Angstgefühle aufgrund von Enge, Berührung und echten audiovisuellen Einflüssen lassen ein normales Geschehen zumindest anfangs unmöglich erscheinen. Auch kommt es zu einem gewissen Verfallsprozess des Nutzers. Da sein wahres Ich die Öffentlichkeit nicht mehr zu Gesicht bekommt, ist das eigene Erscheinungsbild auch nicht mehr so wichtig. Stellenweise tritt eine Art Verwahrlosung ein. Dennoch können die Menschen nicht davon ablassen, da es sich das positive Gefühl des perfekten Surrogates als Sucht implementiert hat. Um den Bogen bezüglich des Films nicht zu überspannen, ja, Achtung Spoiler, alles wird wieder gut. Aber wie gesagt, um den Film geht es hier nicht. Erst als eine Art Waffe den Surrogate vernichtet und zugleich den Nutzer tötet, dies war bis dahin nicht möglich, bekommt das System einen unschönen Riss. Und hier möchte ich nun endgültig den Film verlassen und eine Brücke zu unserem Thema der virtuellen Realität bauen. Hanni, mir stellen sich hierzu zwei Fragen, die ich jetzt gerne mit dir diskutieren möchte. Zum einen, sind unsere VR-Versuche vom Wesen her wirklich anders oder halten uns nur noch die technischen Schranken zurück? Zum anderen, kann man sich auch bei unserem heutigen Stand der VR-Technologie Todesfälle vorstellen? Nicht wie im Film durch eine Waffe, aber vielleicht als Begleiterscheinung bei der Anwendung der VR-Technik. Und als letztes, aber diese Frage möchte ich unbeantwortet als Schlusswort stehen lassen, wohin führt uns die virtuelle Realität?
Ja, ich habe mir auf dein Anraten hin den Film kurz bevor wir mit der Aufnahme gestartet sind, auch noch angeschaut. Ich hatte ihn vorher auch noch nicht gesehen. Und ja, muss sagen, ist ein netter Actionfilm. Kein überragender Film, aber man kann ihn sich mal angucken. Ich bin noch nicht ganz deiner Meinung, dass es sich hier um wirkliche virtuelle Realität handelt. Aber du grinst schon nicht. Vielleicht will ich doch erstmal deine Fragen beantworten.
Gerne.
Beantworten.
Jetzt bin ich gespannt. Allwissende Hanni beantwortet jetzt die Fragen der virtuellen Realität.
Ja, oder ich versuche mal meine Meinung kundzutun, wo uns die virtuelle Realität hinführt, meiner Meinung nach. Nein, der Mensch ist ja schon ein ziemlich perverses, skrupelloses Individuum, ein Tier, wenn man es so will. Und wahrscheinlich, wenn es keine Gesetze gäbe und niemand, der aufpasst, dass man eben nicht irgendwas tut, was man nicht tun sollte, dann würde wahrscheinlich jeder Zweite irgendwas tun, was er irgendwie gerne mal tun würde und es dann in der Realität tun. Leute umbringen, keine Ahnung, Leute vergewaltigen, so Sachen halt. Das beantwortet noch nicht deine Frage, weil das ist noch nicht virtuell.
Den Zusammenhang verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber ich lausche dir weiter.
Nee, aber ja, wenn diese virtuelle, in Anführungsstrichen virtuelle Realität aus dem Film, wenn das Realität oder wenn das technisch möglich wäre, denke ich mal schon, dass der Mensch an sich, ich denke schon, dass es so weit kommen würde, sogar, ja.
Inwieweit kommt es denn jetzt schon so, dass wenn wir unsere VR-Brille aufziehen und irgendwas erleben,
es gibt eine Pornhub-App.
Das ist ja schon mal der erste Schritt.
Ja, da ist es wieder unser Pornhub. Demnächst sind dann vielleicht, gut, das sind wieder die Gesetze, die das dann vielleicht verbieten, ne? Aber keine Ahnung. Es gibt mit Sicherheit Leute, die durchaus an einer Vergewaltigungs-App Interesse hätten.
Tust du das auf einzelne Anwendungen? Ja, richtig, um das einfach realer zu erleben noch.
Richtig.
Richtig. Und ohne sich selbst der Gefahr auszusetzen. Ja, so. Das wäre das eine. Zum anderen, ich sprach ja von technischen Schranken, wo es ja theoretisch noch keine technische Schranke gäbe, wäre jetzt sowas. Meinst du, es gibt nochmal einen neuen Boom, wie so von vor 4, 5 Jahren, wie Second Life, dass sowas sich jetzt nochmal etablieren wird, dass man mit seiner Brille in eine virtuelle Realität abtaucht, wie es bei Second Life früher natürlich vorm 2D-Bildschirm war und sein Avatar in der Third-Person-Perspektive hatte?
Boah, ja, schwer zu sagen. Also für mich war es nie interessant und soweit ich weiß, ist Second Life ja auch gescheitert letztendlich, genauso wie PlayStation Home gescheitert ist.
Weil es noch nicht real genug war, glaube ich.
Meinst du? Ja, ich weiß aber nicht, also im Moment sind wir ja noch nicht so weit, dass wir das brauchen. Also wenn wir so weit sind, dass wir nicht mehr rausgehen können, weil draußen alles in Schutt und Asche liegt.
So meinst du das, okay.
Und die echte Realität nicht mehr attraktiv ist, um sie zu erleben, Dann kann ich mir das vorstellen.
Jetzt bist du natürlich beim Gedanken, den ich eigentlich auch Kern meiner Frage war, dass man noch oder den Wunsch verspürt, rauszugehen. Du siehst also nicht die Gefahr, solange die Welt ist wie jetzt, dass die virtuelle Realität oder die Möglichkeiten, die dir in der virtuellen Realität geboten werden, die Welt, die, sagen wir mal, einfach unverändert ist, wie sie jetzt ist, nicht mehr genug Anreiz liefert, rauszugehen.
Würde ich so sehen, ja. Also solange noch Recht und Ordnung herrscht und die Sonne noch scheint.
Das ist ja nun zumindest eine positive. Also, aber es ist wiederum ein weiterer Punkt, wo es spannend sein wird, was wirklich so in, ich sag mal, 50, 100 Jahren.
Im Moment würde ich sagen, ist es interessant für Dinge, die man in der Realität auf keinen Fall tun kann. Zaubern. Oder
von der Brücke springen.
Von der Brücke springen, also, sagen wir mal, vom Hochhaus springen.
Falschem Springen, muss eine direkte Brücke sein.
Ja.
Naja, oder an Orte zu kommen, an die man so ohne weiteres halt auch
Leute umbringen kommt. Wobei, das machen wir auch ohne virtuelle Realität bei.
Ja, die Frage ist, ist es irgendwann mal so weit, dass man so weit abtaucht, dass man praktisch seinen ganzen virtuellen Lebensalltag halt in der virtuellen Realität verbringt. Aber da sind wir ja genau bei dem Unterschied, warum, glaube ich, wir da so zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze haben der virtuellen Realität. Du, für dich ist ja klar definiert, virtuelle Realität ist alles das, was ich projiziert oder durch Sensorik oder wie auch immer gefühlt mit Haptik ohne wie auch immer vorgespielt kriege, ist aber virtuell. Heißt, du könntest niemals deinem Avatar sagen, geh jetzt für mich einkaufen und ich habe dann gleich vor meiner Haustür meinen Pfund Butter und mein Brot, was ich brauche. Das geht halt in der virtuellen Realität nicht. Für mich ist ja schon ein Stück weit, sagte ich ja, virtuelle Realität, dass wenn ich vorgegaukelt kriege, dass ich etwas tue, aber in Wirklichkeit tut es dann zum Beispiel wie bei Zero Gates ein Roboter und spüre dann natürlich ein spürbares Ergebnis, wie zum Beispiel das Brot und Butter vor meiner Haustür liegt und allen anderen Effekten, wie sie ja auch im Film gezeigt werden, finde ich halt auch noch ein Stück weit virtuelle Realität. Da unterscheiden wir ja. Insofern ist sicherlich dein Gedanke oder deine Vision der virtuellen Realität können keine gravierenden und ernsthaften Folgen raus erwachsen.
Mhm. Ja.
Gut, bevor Roboter so weit sind, dass wir die so steuern können, ich glaube, da sind wir tatsächlich noch ein bisschen von entfernt. Aber kommen wir vielleicht zur zweiten Frage, kann man ja ganz gut überleiten. Du sagtest ja gerade schon, töten, umbringen und so weiter, klar, als Erfahrung in der virtuellen Realität, wie man es jetzt auch nicht anders bei Battlefield halt in 2D erlebt. Glaubst du denn, im Film ist es ja so, dass nachher auch die Avatare getötet werden können und tatsächlich dadurch auch der Nutzer stirbt? Das ist natürlich ein Punkt, der ist sicherlich Fiktion. Aber ich hatte ihn halt gerne zum Anlass genommen, drüber zu sprechen. Meinst du, die virtuelle Realität zurzeit ist schon so weit, dass es trotzdem zu Todesfällen kommen kann? Nicht durch Gewaltakt, aber durch Nutzung der VR-Technik.
Ja, also ich war gestern dem Tode nahe, würde ich fast sagen. Ich habe eine App gefunden, die so üble Motion Sickness verursacht hat. Oder, ja. Aber, ja, direkt sterben.
Ja, meinst du, es wird zu mysteriösen Todesfällen kommen, wie dass einer beim VR-Spielen von seinem
sich aus Versehen selbst in den Kopf schießt oder so?
Ja, dann müsste er ja eine echte Waffe haben. Aber
ja,
nein, aber ich sag mal, in den Spiegel reinrennt, keine Ahnung, sich aufspießt, weil er irgendein Parcours in seinem
Treppenhaus runterfällt,
die Treppe runterfällt, hat, aus dem Fenster fliegt oder sonst irgendwas. Gut, jetzt haben wir noch relativ wenig Bewegung. Wir haben bis jetzt auf dem Drehstuhl gesessen und haben uns mal den Ellenbogen angehauen. Aber das ist nur der Anfang. Deswegen meine Frage.
Zum Glück haben die meisten Geräte ja noch das Kabel, was einen dann festhält.
Oder stranguliert.
Oder stranguliert. Ja, ja, du hast da natürlich.
Ich bin mal gespannt. Also natürlich kann man
interessante
sagen.
Interessante Einwände, die du hier.
Ich möchte damit jetzt um Gottes Willen nicht, dass du mich nicht missverstehst, nicht schlecht reden. Ich bin, du weißt genau, ein absoluter Fan davon. Und es gibt genügend andere Dinge, wo man solche Fragen halt stellen kann, die man eigenverantwortlich für sich lösen muss. Das ist bei jeder Sportart so. Wenn ich mit dem Mountainbike einen Downhill mache, ist es auch nur eine Grenze zwischen Leben und Tod oder zumindest schwerer Verletzung. Man muss halt eigenverantwortlich damit umgehen. Aber die virtuelle Realität bringt halt so ein Stück weit ein Feature mit. Je besser und je mehr du in sie eintauchen kannst, desto mehr verlierst du ja dieses Gefühl. Wenn ich am Mountainbike sitze und fahre schneller, nehme ich es in dem Moment wahr. Und mein Angstgefühl zeigt mir auch, jetzt wird es brenzlicher, was man eigentlich haben sollte. Und das verlierst du ja, wenn du in der virtuellen Realität bist, schon. Weil du machst in dem Moment ja vielleicht gar keine brenzlichen Geschichten, wenn du, keine Ahnung, durch die Gegend läufst und rennst und in Wirklichkeit bei dir zu Hause am Bücherregal einschlägst.
Ja, interessant. Also ich bin gespannt, was in den Nachrichten kommt
die nächsten Jahre. Was die Bild-Zeitung irgendwann mal berichten wird davon. Nein, Bild war zuerst beim virtuellen. Bild sprach zuerst mit dem virtuellen Toten.
Ja, nein, ich glaube nicht dran. Nein, so dumm sind die Leute nicht.
Ja, Hanni, auch wenn ich dich hier, glaube ich, jetzt ein bisschen abrupt unterbreche. Ich glaube, unsere Diskussion werden wir aber nicht zu einem Ziel führen. Und insofern sollten wir das jedem Nutzer selbst überlassen. Und ich möchte eigentlich ganz gerne jetzt zu unserem nächsten Punkt unseres Podcasts kommen, unserer dieswöchigen oder beziehungsweise deiner dieswöchigen App-Vorstellung.
Ja, das tue ich doch glatt. Und diese Woche bringe ich dir eine tolle App mit, die wieder kein Spiel ist. Ich hoffe, die Leute, die verzeihen uns das. Es ist eine Trainings-App, eine Trainings- und Simulations-App, würde ich sagen. Sie heißt Public Speaking for Cardboard und ist vom Entwickler Virtual Speed. Und diese App ist dazu da, das freie Reden vor Publikum oder vor einer Konferenz oder vor Komitee, so zu üben. Also wie wir hier beim Podcast das freie Gespräch üben im Moment.
Kannst du diese Podcast-Raum gibt es da noch nicht, oder?
Nein, es gibt noch keinen Podcast-Raum. Nein, leider nicht. Das müsste man mal vorschlagen. Aber ja, du sprichst die Räume an. Es gibt verschiedene Räume, die man auswählen kann. Im Moment sind das 3 Räume plus ein Trainingsraum. Ein weiterer, 4. Raum ist angekündigt. Also es wird fleißig an dieser App weitergearbeitet. Und ja, die App hat 4,4 Sterne im Moment durchschnittlich. Und da dachte ich, ja, das kann ja nicht schlecht sein. Da habe ich mir das doch mal angeguckt. Ja, wie gesagt, es gibt einen großen Raum, ein Saal, wo man vor Publikum auf einer Bühne steht, alles voll animiert. Da sitzen dann die Leute und hören gespannt zu. Und man selbst soll dann einen Vortrag halten, den man, wo man seine eigenen Präsentationen kann man einbinden per JPEG-Dateien, die dann auf dem Projektor hinter einem an der Wand angezeigt werden. Leider gibt es keine Reaktion vom Publikum.
Das war meine Frage. Also interaktiv in dem Sinne ist es nicht.
Interaktiv ist es nicht. Nein, vielleicht kommt das ja noch.
Dass die Zuschauer vielleicht also, auch alle virtuelle Nutzer in dem Moment sind, also Brillen aufhaben und sich deinen Vortrag wirklich anhören.
Das wäre mal eine schöne Idee eigentlich.
Dann würde auch die Projektion im Hintergrund Sinn machen.
Ja gut, die Projektion macht insofern Sinn, als dass man ja seinen Vortrag anhand dieser Projektion ja hält in der Regel.
Ja.
Ja, man hat immer in jedem Raum läuft so eine Uhr mit, damit man weiß, wie lange man redet ungefähr. Und grafisch ganz schön gemacht. Für mich persönlich jetzt noch nicht so wertvoll, aber
hat uns noch nicht geholfen.
Hat uns hier noch nicht geholfen, wie man vielleicht merkt. Nein, aber da sieht man vielleicht mal was, wofür virtuelle Realität sonst noch sinnvoll sein kann.
Das finde ich auch bei dieser App wieder das Faszinierende. Ich habe sie auch kurz ausprobiert. Sie funktioniert auch mit dem Samsung S6, mit der VR-Brille von Samsung. Natürlich auch wieder nur, wenn man es vorher gepatcht hat. Und an sich, die App als solche, sie zu nutzen, finde ich eigentlich Banane. Weil es ist faszinierend, das haben wir ja auch schon festgestellt bei der Nutzung der App, das ist wirklich nicht das Gleiche. Und da brauchen wir noch nicht mal von anderen Menschen reden, da reicht einfach ein Mikrofon mit einer roten Leuchte.
Ja.
Das ist schlimmer, wie die App vor einem Saal zu stehen mit 500 Zuschauern. Also insofern ist der Nährwert vielleicht, aber vielleicht sind auch andere Menschen anders ein bisschen davon beeindruckt oder konstituiert und finden es tatsächlich als Hilfsmittel. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie du gerade schon sagst, es ist wieder mal ein kleiner Schritt in eine Richtung, wo man sagt, Mensch, da hätte ich gestern noch nicht dran gedacht. Und wer weiß, was morgen noch kommen wird. Und es hat einfach Spaß gemacht, diese App mal für 5 Minuten auszuprobieren. Und je nachdem, vielleicht entwickelt sie sich ja auch tatsächlich noch weiter, dass man wirklich vor nicht nur virtuellem Publikum, sondern echtem Publikum, was virtuell teilnimmt, seine Vorträge machen kann, wie so eine Art Community oder sowas. Dass man sich zuschalten kann. Um 13:30 gibt es einen Bericht über die zweite Sonne, die jetzt gefunden worden ist, in so einem schönen Sonnensystem. Beziehungsweise. Und dann sitzt man da und guckt halt zu, wie ein semi-professioneller Redner. So ähnlich wie bei Podi Slams gibt es dann demnächst Vortrags-Slams. Aber virtuell. Also, tolle Sache.
Ja, könnte eine tolle Sache werden, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Aber es gibt ja auch noch diese beiden anderen Räume. Also, es ist ja nicht nur der Vortrag, den man halten kann, sondern es gibt ja auch noch dieses Trainingsprogramm für Vorstellungsgespräche, wo eigentlich vorgesehen ist, dass man zu Beginn ein Berufsfeld auswählen kann. Momentan ist nur eins verfügbar und bei ganz, ganz vielen steht Coming Soon. Also es wird fleißig dran gearbeitet und dann bekommt man Fragen zu diesem Berufsfeld gestellt.
Das war der Raum, wo man nicht sehen konnte, wer die Frage gestellt hat.
Genau, da sitzen dann 4 Leute am Tisch.
3 Bauchredner.
3 Bauchredner, aber zumindest bewegen sie sich.
Ja.
Ja, und dann kriegt man halt zu diesem Berufsfeld Fragen gestellt, die man beantworten kann.
Sehr schön war übrigens, man sieht ja dann seinen Tisch, wo man sitzt. Und zurzeit freigeschaltet ist ja nur das Arbeitsfeld Google. Und dass man sich, der erste Fehler, wenn man sich bewirbt, man sollte nicht mit Apple-Zubehör am Tisch sitzen, den Leuten gegenüber, wenn man sich bei Google bewirbt. Das war mir nur aufgefallen, vielleicht so als Scherz am Rande.
Gehört das denn dir selber?
Ja, das liegt, wenn man nach vorne guckt, vor einem.
Ach so.
Ich weiß nicht, warum man sein Ladekabel auf den Tisch legen sollte, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat, aber.
Ja, das sind so Tipps. Tipps und Tricks. Tipps und Tricks bekommt man übrigens im Trainingsraum.
Den habe ich nicht.
Da sind ganz, ganz viele Tafeln, wo leider alles auf Englisch. Also genauso wie der Ton und die Sprache der Fragesteller. Leider alles auf Englisch. In diesem Trainingsraum sind halt ganz viele Tafeln um einen rum, wo Tipps und Tricks fürs freie Gespräch draufstehen. Ja, vielleicht kann man da.
Ja, den einen oder anderen Nährwert wird man sicherlich
was da rausziehen.
Sehr ähnlich wie wenn man sich, es gibt ja Bücher, Literatur drüber über sowas, wo man sowas trainieren kann und jetzt wird das Ganze halt auf eine neue Ebene gebracht.
Ja, ich fand es mal ganz witzig und es war gut bewertet. Also scheinbar gibt es Leute, die da einen Nutzen draus haben. Ja, ich fand es ganz interessant und wollte das mal vorstellen. Und das habe ich hiermit getan. Hast du noch eine Frage zu meinem?
Dankeschön, Hanni.
Ja, die App ist kostenlos, ist 66 MB groß. Braucht keinen Controller, nein.
Und der Magnetschalter der Cardbox funktioniert?
Der Magnetschalter funktioniert zur Auswahl, ja. Man kann entweder den Magnetschalter drücken oder 3 Sekunden warten.
Dann die Motion Sickness hält sich in Grenzen?
Motion Sickness ist nicht verfügbar.
Ist nicht verfügbar.
Nicht verfügbar, nicht vorhanden. Weil, es bewegt sich auch nicht viel, ne? Außer wenn man den Kopf bewegt.
Ja.
Also man kann nicht auf der Bühne hin und her laufen. Das wäre vielleicht auch noch sowas.
Ja, danke für die Vorstellung.
Nervös auf der Bühne hin und her laufen. Ja,
nervös hin und her tippeln.
Das fehlt noch, ja.
Dann aber das virtuelle Ich-muss-mal-Gefühl.
Es ist ein guter Anfang.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung der App. Und mal schauen, ob wir nächste Woche mal wieder ein Spiel zum Besten geben können. Ja, leider kommen wir schon wieder zum Ende unserer 9. Episode. Das war's für heute. Nächste Woche gibt's die Folge 10. Natürlich wieder mit Hanni und Nanni. Jetzt im Anschluss findet wie immer unser freies Gespräch, zwar ein etwas geändertes freies Gespräch. Wir werden hier auch nochmal kurz über unsere Veränderungen sprechen, werden auch nochmal Sascha grüßen und wünschen euch ansonsten eine angenehme Woche.
Ja, auch ich darf mich verabschieden. War eine schöne Sendung und ich freue mich aufs freie Gespräch.
Ja, Hanni, wie hat dir unsere überarbeitete Form unseres VR-Podcasts gefallen?
Ja, mir ist er sehr gut.
Ja, ich denke, die Veränderungen sind ja auch ein Stück weit
sinnvoll.
Sinnvoll und aber auch für unsere Hörer spürbar gewesen. In dem Zuge möchtest du vielleicht noch ganz kurz
dem Sascha nochmal
einen Dank Sascha aus Berlin
einen Dank sagen. Ein Dankeschön sagen. Ja.
Ich meine, das waren natürlich Dinge, die uns auch in Anführungsstrichen bewusst waren, weil wir ja absolute Laien sind, was das betrifft und versuchen immer zu verbessern, aber trotzdem fand ich so eine Nachricht oder so einen Kommentar sehr schön und wir haben uns ja auch für heute Gedanken gemacht. Mhm.
Ja, der Sascha hat uns geschrieben und er ist einer unserer vielen Stammhörer. Und er hat gesagt, er findet das scheiße. Also hat er nicht, scheiße hat er nicht benutzt. Er hat uns einen auf den Deckel gegeben.
Ja, und hat immer vorgespult.
Wir sollten doch bitte nicht so viel ablesen.
Ja.
Und ja, das haben wir jetzt mal versucht ein bisschen zu ändern.
Wir haben gebrainstormt.
Richtig. Die News haben wir so belassen, wie sie waren.
Die werden wir auch, denke ich, so belassen, weil
wir das eigentlich
ist ja letztendlich auch eine Geschmackssache, aber ich finde, es gehört dazu, dass wir an unserem Lesestil, insbesondere ich, noch arbeiten müssen. Das ist völlig klar, aber das will man ja auch mit so einem, ich sag mal, Hobby-Podcast tun. Wir kriegen ja schließlich kein Geld dafür und müssen auch keinen Qualitätsstandard abliefern.
Stimmt.
Aber im Bereich des Beitrages werden wir das dann auch schon ändern, beziehungsweise man hat ja schon gemerkt, das war ja direkt das freie Gespräch, was ja anscheinend sehr interessant oder vom Sascha interessant empfunden wurde, jetzt ein bisschen splitten.
Richtig. Wir haben jetzt immer zu jedem Thema direkt im Anschluss das freie Gespräch, zu jedem Abschnitt der Sendung.
Inhaltlich gebunden natürlich.
Genau. Und ich persönlich fand es eigentlich
ja. Und ganz dann gut. Kommt ja der Beitrag. Sicherlich war der erste Part noch wieder geskriptet oder vorgelesen. Das wird sicherlich von Thema zu Thema, glaube ich, unterschiedlich sein. Zumindest für mich persönlich komme ich so zu dem Entschluss. Mhm. Es gibt sicherlich Themen, in denen man direkt frei drüber sprechen kann, aber wie bei so einem Film, wo ich erstmal ein paar Fakten loswerden wollte, ich hatte es auch mal stichpunktartig versucht, und dann daraus einen Zusammenhang zu bringen, das hat aufgrund meiner Fähigkeiten noch gescheitert. Insofern war hier noch ein Leseteil vorneweg und dann aber auch der Übergang praktisch ins freie Gespräch, was ich an der Stelle eigentlich auch sehr sinnvoll fand, obwohl wir gleich hier natürlich ein Thema angeschnitten haben, wo wir nicht übereinkommen werden, beziehungsweise es auch sicherlich kein für die Endergebnis keine Lösung zurzeit gibt oder keine Antwort, keine endgültige Antwort.
Ja, wir können ja mal eine Umfrage starten, was die Leute so sagen.
Ja, einfach mal so ein Dreizeiler, was die Leute glauben, wo führt die virtuelle Realität hin, beziehungsweise was ist wirklich virtuelle Realität und was nicht.
Ach, so eine Umfrage möchtest du starten? Ja, können wir auch. Können die Leute uns ja schreiben, genau.
Ja.
Ich wollte eine Umfrage starten, ob die Leute das als virtuelle Realität empfinden oder nicht.
Ach so.
Surrogate.
Fangen wir doch mal so an. Also ist Surrogate prinzipiell, zählt das zur virtuellen Realität? Ja oder nein? Das kommt sicherlich darauf an, sieht man es mehr aus der Welt an sich oder des Users oder Nutzers an? Wohin führt die virtuelle Realität? Und ja, das passiert in so einem freien Gespräch. Den dritten Punkt habe ich vergessen.
Gibt es bald Todesfälle.
Ach so, okay. Ja, ansonsten die Änderung, ich finde sie gut so, führt dazu, dass der eigentliche Podcast auch ein bisschen länger wird, jetzt insgesamt dann so an die 30, 35 Minuten rankommt. Und mit unserem freien Gespräch, was zwar jetzt über die Änderung des Podcasts handelte, zukünftig aber auch noch verbleiben wird, aber vielleicht dann auch ein bisschen abdriftet, oder?
Ja, vielleicht.
Dass wir uns nochmal einen Punkt rausnehmen, zum Beispiel Steven Spielberg. Nee, das ist der langweiligste Punkt, den lassen wir.
Oder vielleicht Dinge, die sonst noch so zu sagen sind.
Ja, zum Beispiel, jetzt kommt's. Dir liegt es die ganze Zeit schon auf der Zunge.
Die ganze Zeit.
Veröffentlich es als erster.
Was war es denn noch? Tja. Mir fällt es gerade nicht ein.
Ist nicht dein Ernst.
Du meinst hier PlayStation Neo.
Ja! Die PlayStation Neo ist kein Gerücht mehr.
Richtig. Wird aber leider nächste Woche auf der E3 nicht vorgestellt.
Hm.
Das heißt, es ist wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr mit einem Release in diesem Jahr zu rechnen.
Wäre die konsequent, glaube ich, daraus.
Das heißt, erstmal PSVR ohne PlayStation Neo.
Ja, und vor allen Dingen heißt das, Nanny wird sich keine zweite PS4 kaufen, um mit Freunden zu spielen, sondern wir werden weiterhin die Konsolen von A nach B schieben, um zusammen zu spielen, weil ich werde mir sicherlich jetzt nicht die Investition von 300 Euro tätigen, wenn dann im Februar oder März oder wann auch immer eine Neo rauskommt.
Ich hatte ja gehofft, dass bald die Neo kommt, weil du hast ja gehört, mein Lüfter, der dreht ja schon.
Lüftet.
Der lüftet ja ganz schön laut in letzter Zeit. Ja, dann.
Ja, aber ich wäre auch interessant zu wissen, wie viele Leute jetzt auf die Idee kommen oder nicht mehr auf die Idee kommen. Und die Investitionen, die vielleicht auch jetzt vor 2 Jahren erst eine PS3 gekauft hat, als sie richtig günstig waren, und jetzt einfach warten, ich warte noch ein halbes Jahr mit der PS3, bevor ich mir eine Neo kaufe. Wobei ist die Frage, wie groß ist der wirtschaftliche Schaden für Sony, ob sie jetzt eine PS4 verkaufen oder im halben Jahr eine Neo? Der PS3-User spielt ja weiter und kauft sich auch noch das ein oder andere PS3-Spiel. Direkter Schaden ist es jetzt nicht. Es tut eigentlich nur den Kauf verzögern, wobei, das kann man natürlich immer sagen.
Tja. Also Sony hat ja zur Neo in Bezug auf Virtual Reality überhaupt noch nichts gesagt und sie wollen ja weiterhin beide Konsolen parallel verkaufen. Und laut Sony ist die Anschaffung einer Neo ja nur sinnvoll, wenn ich auch einen 4K-Fernseher habe. Das heißt, Leute, die sowieso nicht auf 4K Wert legen, das werden sich vielleicht auch die günstigere normale.
Aber die Aussage finde ich ein bisschen enttäuschend, weil ich persönlich zum Beispiel.
Weil sonst wird es ja keinen Sinn machen, die parallel weiterlaufen zu lassen.
Ja, aber ich wollte gerade darauf einsteigen oder darauf hinaus. Für mich sehe ich eigentlich den größten Mehrwert, dass ich theoretisch bei unverbesserter Grafik, also sprich auf meinem normalen Full-HD-Fernseher, jetzt aber eine vernünftige, stabile Framerate habe, dass ich Gran Turismo mit 60 Frames spielen kann. Was bei einem Rennspiel, wenn du im Hundertstel Sekundenbereich dich bewegst, wenn du eine Strecke so kennst, schon wichtige Features, Feedbacks sind, einfach ob du 30 Frames zur Verfügung hast oder 60 Frames.
Ja, wenn es denn dazu kommt.
Ja, also das hatte ich jetzt eigentlich erwartet damit auch.
Also wenn sich natürlich die Änderung nur darauf auf 4K-Auflösung dann bei Gran Turismo bezieht.
Ja, das brauche ich nicht.
Und dann ich aber trotzdem nur 30 Frames habe.
Ja, nee, das würde ich nicht brauchen. Also da würde ich doch lieber.
Nö, das würde ich auch nicht brauchen.
Die 30 Frames.
Aber wenn
nehmen.
Dem dann so wäre, dann wäre die Neo für jemand, der keinen 4K-Fernseher hat, uninteressant.
Das ist richtig. Aber das wäre auch. Gut, das wäre eine gewisse Strategie von Sony, ist richtig. Aber würde die Sache ein bisschen enttäuschen. Es gab ja auch die Aussage, oder Sony ist ja jetzt dann auch erstmalig mit den Vorwürfen oder mit den ganzen Kommentaren der Community ja auch, oder man hat sie dahin, oh Gott, jetzt fehlt mir der Faden. Man hat Sony diesbezüglich direkt befragt, ob sie diese Bedenken der User teilen können. Und da haben sie ja gesagt, diese Bedenken sehen sie nicht, da die User mittlerweile durch die Schnelllebigkeit und durch die Zyklenlängen bei Smartphones an schnellere Wechsel gewöhnt werden. Auch eine krasse Aussage. Gut, sei mal ehrlich, ob du jetzt 350 Euro für eine PlayStation ausgibst oder wenn du überlegst, dass 16-Jährige sich für 600 Euro ein neues Handy holen. Schon,
naja.
Unrecht hat er theoretisch mit seiner Aussage nicht, aber
bin ich.
Trotzdem kann ich mich dem noch nicht so ganz anschließen. Weil ich sehe halt immer noch das Wichtigste, dass nach 2-3 Jahren das Potenzial einer Konsole einfach noch nicht ausgereizt ist. Wenn du siehst, dass nach 4-5 Jahren für Spiele auf der PS3 rausgekommen sind, das ist schon noch eine Wahnsinnsverbesserung.
Ja, es müsste halt ähnlich mit Software versorgt werden wie ein Smartphone. Mit aktueller ähnlich.
Ja, aber glaube ich nicht, es geht ein Stück weit die Motivation auch verloren, das Beste dann zu programmieren. Du weißt halt, als Smartphone-Entwickler, Programmentwickler, nächstes Jahr gibt es dann, oder im nächsten Quartal gibt es die Handys, die meine Software flüssig laufen lassen, auch wenn sie nicht perfekt programmiert ist. Ich muss halt nur ein bisschen warten, bis es toll läuft. So nach dem Motto, bis meine Features alle funktionieren. Und das die Bedenken habe ich jetzt auch so ein bisschen, wenn jetzt die Konsolen im anderthalb Jahresrhythmus oder zwei Jahresrhythmus kommen, was für ein Interesse habe ich als Entwickler, lange an einem Spiel zu entwickeln, weil dann ist die neue Konsole schon wieder da. Heute sind ja Spieleentwicklungen teilweise anderthalb Jahre, sage ich mal, und länger. Und nicht das Letzte rauszuholen, weil ich doch genau weiß, die Mühe brauche ich mir gar nicht geben, weil in zwei Jahren ist eine Konsole da, die allein von ihrem Grundpotenzial mein Spiel, wo ich alles reingesteckt habe, schon wieder scheiße aussehen lässt. Ich habe die Bedenken, dass dann einfach auch oberflächlicher programmiert wird.
Ich müsste dann von vornherein als Entwickler hergehen und für die Konsole in zwei oder drei Jahren entwickeln. Mit dem Ziel, dass sie in drei Jahren gut aussieht.
Richtig.
Ja.
Mit all den Problemen und...
Ich meine, so macht man das ja heute auch. Wenn man weiß, bald kommt eine neue Konsolengeneration.
Ja, aber meinst du, ein Uncharted 4 wäre mit so viel Engagement und Aufwand, Kostenaufwand so programmiert worden, wenn die gewusst hätten oder wenn es so wäre, dass am 1. Oktober eine neue Konsole vor der Tür steht, die dann das Maß aller Dinge setzt?
Ich würde sagen, ja.
Okay.
Ich glaube, die wissen auch schon, wann die neue Konsole kommt.
Ja, gut, das ist richtig, aber sie kommt ja offensichtlich nicht im Oktober, sondern vielleicht erst nächstes Jahr im Juli oder was weiß ich. Das ist ja dann noch ein anderer Zeitraum. Aber ich finde es schon schwierig. Ja. Also, wenn Konsolen wirklich im Zwei-Jahres-Zyklus kämen, ich bin immer ein Fetischist gewesen, sagt besser, schneller, toller. Aber ich glaube, es hat letztendlich nicht nur Vorteile für die Spielentwicklung. Weil man einfach immer diesen Joker ziehen kann, auf der nächsten wird eh alles besser. Aber gut, wir driften von VR natürlich jetzt sehr weit ab, aber dazu soll ja unser freies Gespräch jetzt, unser verändertes freies Gespräch ja auch führen.
Ja.
Ja, liegt dir noch was am Herzen, Hanni, heute? Och. Vieles, ha?
Nö.
Feuerwehrfest um der Ecke.
Ich bin froh, dass das Gewitter nicht zu hören war.
Mhm.
Hoffentlich.
Bei unserer eventuell verbesserten Tonqualität. Möchtest du dazu irgendwas sagen?
Da möchte ich nichts zu sagen.
Okay.
Ich hoffe nur, es funktioniert.
Ja. Wir sollten vielleicht mal ein Bild posten.
Nein. Auf keinen Fall.
Ja. Ja. Nächste Episode, nächste Woche.
Und dann gibt es auch hoffentlich endlich mal unseren Potspot.
Ja.
In auch verbesserter Form.
Ja, genau. Wie gesagt, wir sind ja auch im Internet zu erreichen. Das haben wir ganz vergessen eben. Aber
auch?
Ja.
Oi.
vrpodcast.de, wo wir auf unseren anderen Podcast hinweisen. Völlig ungeskriptet.
Wir sollten mal so eine VR-App entwickeln, wo nur unsere Internetadresse zu sehen ist.
Okay. Ja.
Ja.
Ja, jedenfalls unser völlig ungeskripteter
unsere Internetseite Podcast in VR.
Wird demnächst ja in die Episode 1 der zweiten Staffel starten. Wir haben schon wunderbare Ideen.
Haben wir jetzt schon oft angekündigt.
Aber ja, irgendwie der wächst. Na, noch sind wir im Zeitlimit.
Natürlich.
Das ist ein Monatspodcast.
Ja.
Wenn wir die Nullnummer als vollwertigen Monatsabschnitt sehen. Okay, so, von meiner Seite, ich will nichts mehr sagen. Tschüss.
Dann sag doch einfach nichts mehr. Dann sage ich jetzt auch nichts mehr.